Corona-Zeit. Perspektiven einer neuen Realität.
Es ist Sommer, die Leute sitzen draußen, genießen ihr Essen in Cafés und Restaurants und können dort maskenfrei und bequem das Leben genießen. Aber das ist nur ein Teil der Wahrheit. Kaum eine Branche leidet so sehr an den Folgen der Corona-Pandemie wie die Gastronomie. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Corona-Zeit. Mein Name ist Steffi und mein Gast ist diesmal Klaus Klische. Er ist geschäftsführender Gesellschafter von Gastrovision in Hamburg. Willkommen, Klaus.
Hallo, grüß dich, Steffi.
Klaus, kurz zur Einführung, was ist Gastrovision? Was machst du?
Ja, schöne Frage. Ich sage immer, arbeitsreiches Hobby, weil das eigentlich durch Zufall entstanden ist. Hat sich ein bisschen größer entwickelt, als es mal geplant war.
Wie ist es entstanden und was ist Gastrovision?
Gastrovision ist ein Branchentreff, ist eine kleine Messe. Exklusiv und rein B2B für eben die Hotellerie, Gastronomie, Catering. Die ist mal entstanden, weil ich mit der Firma, von der ich eigentlich lebe und die ich vor 23 Jahren mit einem Geschäftspartner zusammen gegründet habe, mit dem Andreas Ballon. Also ich habe eine Plattform gesucht, wollte eigentlich auf eine große Messe hier in Hamburg. Die waren ausverkauft und ich wollte halt nicht warten, bis da irgendwann mal Platz entsteht und habe ja eine kleine Kundenveranstaltung geplant, vielleicht mit 2, 3, 4 anderen Firmen. Und das war im ersten Jahr, also das ist jetzt 20 Jahre her, im ersten Jahr schon 13 Firmen. Und das Ganze hat sich so weit entwickelt, dass wir heute, wenn es denn stattfindet, 150, 160 Aussteller haben.
Und wie viele Gäste kommen dorthin oder wie viele Messebesucher?
Also das Ganze geht über 5 Tage, im Grunde parallel zu der anderen Messe, das ist die Internorga in Hamburg. Und wir haben über die 5 Tage immer so zwischen 3.000 und 3.500 Besucher. Das schwankt so von Jahr zu Jahr ein bisschen.
Ah, das ist ja schon enorm. Ergänzt ihr euch mit der Internorga oder seid ihr quasi eine Konkurrenzveranstaltung?
Nee, also ich sehe das immer als Ganzes. Also Konkurrenz, also es wäre vermessen. Wir sind ein Bruchteil. Die sind ja mit, ich weiß nicht, 100.000 Besuchern und über 1.000 Ausstellern, ist ja eine ganz andere Liga. Und es ist aber so, dass die Besucher das Gesamterlebnis, das Gesamtpaket Hamburg betrachten und kommen eben von München oder von Frankfurt, von Berlin, von Köln, teilweise auch aus dem Ausland, also Schweiz oder Österreich, Skandinavien. Kommen die nach Hamburg, gehen zu der Messe und haben dann ganz Gesamtpaket eben auch eine Gastrovision oder Veranstaltung von vielen Firmen, die noch was drumherum machen. Also wir sind auch zeitversetzt, also wir fangen jetzt um 14 Uhr an, Messe klassisch um 9 oder um 10 und wir sind abends bis 21 Uhr, dass also der Besucher auch das so ein bisschen planen kann im Anschluss oder davor oder während der Laufzeit.
Du hast gesagt, du kamst auf die Idee, die Gastrovision zu machen, weil du selber mit deiner eigenen Firma keinen Platz mehr auf der Internorga bekommen hast. Was macht denn deine Firma? Also was ist dein Hauptjob sozusagen?
Also ich habe vor 23 Jahren die Idee gehabt, mit meinem Geschäftspartner zusammen frische Früchte zu verarbeiten. Wir haben das gesehen in England, in Holland, dass die Leute mit einem Obstsalatbecher in der Hand auf der Straße gelaufen sind. Da war das im Retail auch schon wirklich sehr verbreitet. Wir selber wussten, dass das im Großverbraucher, weil wir kommen beide aus der Hotellerie oder Gastronomie, im Großverbrauchergeschäft auch schon etabliert oder hatte sich damals so etabliert, das war dabei, die Hotels, also die Großverbraucher Früchte geschnitten kaufen, weil die einfach nicht mehr die Kapazität haben, das selber zu machen. Und da war eben die Idee, das in Anführungsstrichen industriell, professionell anzubieten. Und da eben unsere Hauptzielgruppe die Hotellerie ist, ich sage immer Hotelzimmer, Frühstücksbuffet, Obstsalat, war die Idee, eine Messe dafür zu machen oder auf eine Messe dafür zu gehen. Und dadurch ist dann eben die Gastrovision entstanden.
Ach, spannend. Wie hat euch denn die Situation getroffen? Stichwort Corona.
Ja, also wir befinden uns doppelt in dem Club der Betroffenen, weil wir natürlich zum einen, oder wie alle Veranstaltungen eigentlich, absagen mussten. Hat uns natürlich extrem getroffen, denn wir haben im Grunde ein Jahr umsonst gearbeitet. Die Vorbereitungszeit liegt so zwischen 12 und 15 Monaten für eine Veranstaltung. Ja. Bei der Fresh Factory ist es eben genauso, da unsere Kunden, die Hotels, auch Großverbraucher wie jetzt Catering-Unternehmen, also Kantinen, Betriebsgastronomie, die haben alle geschlossen gehabt, haben zum Teil ja immer noch durch Homeoffice die Situation, dass sie einfach wenig Gäste haben, haben wir da natürlich auch entsprechenden Einbruch erlitten.
In welchem Radius habt ihr denn eure Kunden? Seid ihr lokal unterwegs in Hamburg oder?
Nein, national. Also wir sind von, ich sag mal, von Flensburg bis Garmisch und haben da auch voll das Abbild bekommen. Also wir merken es im Moment, ihr habt den Föderalismus hautnah. In Hamburg dürfen die Hotels kein Buffet machen. In NRW dürfen sie es. Und das merken wir halt am Umsatz, weil die Gäste natürlich die Früchte dann nehmen, wenn sie da rankommen. Mhm. Wenn ihnen das zugeteilt wird, ist es natürlich weniger. Und insgesamt, das gesamte Reiseverhalten ist natürlich im Moment sehr differenziert. Also wenn man die großen Städte nimmt, Hamburg, München, Frankfurt, dann ist da extrem weniger los. Geht man in die Feriengebiete, nimmt jetzt Schleswig-Holstein die Küstenregionen oder Mecklenburg-Vorpommern oder auch eben Allgäu, Alpenregion, da ist extrem viel zu tun. Also die haben ja Vollauslastung, da merkt man nichts von der ganzen
Corona. Und entsprechend viel werden eure geschnittenen Obstsalate dann auch abgefragt in genau in diesen Ferienregionen.
Genau. Man kann sehen, die Großhändler oder die Kunden, die in der Region sind, die haben eben Volllast. Und dafür haben die anderen im Grunde massive Einbrüche.
Kompensiert sich das so ein bisschen, weil eben so viel mehr Tourismus jetzt dieses Jahr auch in Deutschland stattfindet, dass du sagen kannst, Mensch, wir haben so viel nach Sylt geliefert wie noch nie oder so?
Nein. Das ist jetzt eben nur auf einen lokalen Bereich, wo mehr Geschäft ist. Das wiegt aber niemals das auf, was im Gesamtdeutschland oder im Gesamtmarkt sonst verzehrt wird oder geliefert wird. Und das deckt sich auch mit den Erfahrungen, die ich von anderen mitgeteilt bekomme, also die in welchen Bereichen sind, ob jetzt Food oder Beverage, da ist das im Grunde unisono der gleiche Effekt.
Wie war das denn während des Lockdowns? Wart ihr dann auch auf null runtergefahren oder hattet ihr noch ein bisschen Geschäft?
Wir sind auf 5% unseres Umsatzes abgestürzt. Also,
parallel zur Lufthansa sozusagen.
Ja, also rein betriebswirtschaftlich gesehen hätte man mindestens 3 Monate schließen müssen und sagen müssen, okay, wir sehen uns im Vierteljahr wieder oder vielleicht auch erst im halben Jahr. Denn das Anfahren eines solchen Betriebes, wir sind rund 100 Mitarbeiter, bringt einfach eine Grundkostenstruktur mit sich. Da brauchst du auch eben den entsprechenden Umsatz. Wenn du den nicht hast, dann machst du in dem Moment eben das Minus nur noch größer. Ne?
Na klar, also ihr habt ja Maschinen, ihr habt Mitarbeiter. Sind deine Mitarbeiter in Kurzarbeit?
Ja, wir haben sofort, also gleich am Anfang März oder Mitte März, als es losging, da zeichnete sich das ab, sind wir, witzigerweise haben wir in den Arbeitsverträgen der Gründungszeit, also von vor 23 Jahren und die ersten, weiß ich jetzt nicht mehr, 5, 6, 7 Jahre, haben wir da standardmäßig, weil da hat man irgendwie ein Standardformular genommen, war so ein Passus mit Kurzarbeit drin, dass der Mitarbeiter eben auch ihm zustimmen, dass er in Kurzarbeit geht, wenn das eben betrieblich erforderlich ist. Das ist über die Jahre irgendwann mal rausgegangen, weil ich konnte mir das überhaupt gar nicht vorstellen. Also da bin ich aber auch, sind wir auch in bester Gesellschaft. Also ich habe mit sehr vielen Unternehmern darüber gesprochen, die alle die gleiche Situation hatten. Dass wir wirklich innerhalb von 2 Tagen mit jedem Mitarbeiter im Einzelnen gesprochen haben und dem erklärt haben, was die Situation ist. Und uns haben halt die Zustimmung erbeten, dass wir das machen dürfen.
Wobei, wie haben die reagiert?
Also bis auf eine einzige Person, alle positiv, haben das auch sofort mitgetragen, weil einfach auch die Alternative wäre gewesen, dass man einen Arbeitsvertrag aufhebt. Ne? Weil es ist einfach keine Arbeit da gewesen.
Also es war dann so eine Friss- oder Stirbsituation. Ne? Entweder unterschreiben
kann
Sie
man,
den...
Kann man so sagen, weil wir als Unternehmer stehen ja immer noch davor, dass wir das Schiff überhaupt in der See halten. Also es geht ja nicht darum, dass wir irgendwie mal planen, wo wir hinfahren, sondern wir werden ja seit Monaten fremdbestimmt.
Du nimmst jetzt gerade so ein nordisches Bild sozusagen. ja, passt ganz gut zu dem O-Ton, den ich nämlich für diese Folge vorbereitet habe, nämlich Hubertus Heil, unser Bundesarbeitsminister, der hat sich auch geäußert am 9. Juli. Das ist so quasi sein Wissensstand zu dem Zeitpunkt, als er das Statement zum Thema Gastronomie gegeben hat. Und da wollte ich mal zusammen mit dir reinhören und dann darüber sprechen.
Corona fuhr wie so eine Sturmflut. In der ersten Phase geht es darum, tatsächlich Leben zu retten, auch Existenzen. Und wenn hoffentlich die Flut sich zurückzieht, auch wieder aufzubauen. Und in der Phase sind wir jetzt in der Hoffnung, dass wir keine zweite Welle bekommen, dafür zu sorgen, dass wo immer es geht, wir nicht nur mit Kurzarbeit zwischendurch gucken, dass wir helfen können, dass wir Brücken bauen können, sondern dass wir Wirtschaft wieder ankurbeln. Ich hoffe, das gelingt, aber die Gastronomie ist nach wie vor tief getroffen. Ich habe ja die Zahl damals genannt, 96% ungefähr in Kurzarbeit. Ich hoffe, dass wir Stück für Stück dafür sorgen können, dass der Laden wieder in Gang kommt und dass, wo immer es geht, Existenzen auch erhalten bleiben, weil es für mich als Arbeitsminister natürlich zentral, dass wir Arbeitsplätze sichern und halten, auch in dieser wichtigen Branche.
Und wie siehst du das?
Also ich persönlich als Unternehmer kann mich gar nicht glücklich genug schätzen, dass ich in einem Land wie Deutschland ein Unternehmen gegründet habe, weil man kriegt das teilweise mit in Berichterstattungen aus dem Ausland oder auch aus Gesprächen, dass diese Absicherung, diese Möglichkeit des Kurzarbeitergeldes, ja, die gibt es in ganz vielen Ländern überhaupt nicht. Und also, dass wir sowas haben, das ist einfach unschätzbar. Ne? Dann ganz klar, ohne das hätten wir schon massivste Entlassungen durchführen müssen. Das geht ja gar nicht. Ich meine, kann sich ja jeder selber vorstellen, wenn er Miete bezahlen muss zu Hause und im Gegenzug kein Einkommen hat, also nicht mal eine Arbeitslosenhilfe oder Unterstützung oder irgendeine Form des Geldzuflusses, ja. Und so ist es ja beim Unternehmen nicht anders.
Das Kurzarbeitergeld ist ja auch begrenzt. Das wird ja nicht bis auf Weiteres ausbezahlt. Ich meine, Sie hätten es verlängert. Was war das, 9 Monate?
Also wir haben es jetzt erstmal angemeldet für 12 Monate. Und es ist ja nach wie vor noch im Gespräch, inwieweit, unter welchen Bedingungen das eben noch verlängert werden kann. Also ich mag es mir nicht ausmalen. Also wir sind jetzt ja jetzt schon im August und wir sind seit März dabei. Also die Sanduhr läuft. Ne? Wenn das im März nächsten Jahres immer noch der Fall ist, dass wir das in Anspruch nehmen müssen, dann ja.
Wie lange kannst du den Status quo jetzt halten? Was denkst du?
Also wir haben ja eine Entwicklung, die zumindest positiv ist. Wir liegen jetzt bei etwas über 50% des Umsatzes, den wir quasi letztes Jahr im Juli gemacht haben. Ich glaube, da muss man nicht Betriebswirtschaft studiert haben, um zu wissen, dass man damit nicht kostendeckend arbeiten kann. Wir haben ein Modell entwickelt, wo wir eben die Mitarbeiter umschichtig aus der Kurzarbeit holen, damit die wenigstens gewisse Arbeitsstunden auch erzielen können, also damit sie oder leisten können, damit da eben ein gewisses Einkommen auch dazukommt. Ich kann es im Moment nicht sagen. Wir sind relativ gut aufgestellt, weil wir die letzten Jahre vernünftig gewirtschaftet haben. Aber das, was wir an, ich sag mal, in Sparschwein gesteckt haben, das hatten wir für andere Dinge geplant. Ja. Das ist eben bitter. Ne? Also man verbrennt jeden Tag Eigenkapital und das ist eigentlich das Schlimme daran.
Aber gibt es denn per se Hoffnung auf Besserung oder bringt der Herbst vielleicht neue Probleme, weil zum Beispiel Außenflächen dann nicht genutzt werden können in der Gastronomie, Hotellerie?
Ich finde, da sieht man eigentlich schon das größte Problem, denn der größte Feind der Wirtschaft ist Unsicherheit. Das haben wir jetzt zum einen bei der Gastrovision. Wir planen im Herbst eine Roadshow. Die war vorher schon geplant. Wir haben die jetzt noch ein bisschen modifiziert. Und das geht ja sogar bis in den März nächsten Jahres, wenn die eigentliche Gastrovision wieder stattfinden soll in Hamburg. Wir wissen im Moment nicht, ob das kommen wird. Und bei der Fresh Factory ist es ja genauso. Wie lange können wir es uns leisten, eben mit 50%, 60%, 70% Umsatz diesen Mitarbeiterstamm zu halten? Das ist ja das große Problem und das ist auch mein Eindruck aus Gesprächen mit Geschäftspartnern, Kunden, anderen Unternehmern, dass dieses nicht genau zu wissen, wo man steht und wann man wo steht, das ist eigentlich die größte Herausforderung, die einen auch mental sehr fordert. Ne?
Na klar, hängt ja eine ganze Existenz dran. Also auch von vielen Leuten, ja. Eure und auch die eurer Mitarbeiter, klar. Habt ihr euch überlegt, Stichwort Digitalisierung, vielleicht neue Wege zu gehen, neue Märkte zu erschließen, eure Produktion vielleicht umzustellen, sodass es für euch rentabler werden kann?
Ich sag mal, das ist in unserem Geschäft, das ist eben eine sehr, sehr analoge Arbeit. Ne? Natürlich sind die Prozesse im Verkauf, kann man, also im Büro, im administrativen Bereich, da kann man mit Sicherheit immer besser werden. Und da gibt es bestimmt Lösungen. Das muss am Ende auch immer noch finanzierbar sein und bleiben. Wir haben das die letzten Jahre sehr stark vorangetrieben. Wir haben schon lange digitale Archivierung und digitalen Workflow für Dokumente und alles. Das ist alles schon, ich sag mal, fast schon alter Hut. Ja. Aber das Schneiden einer Ananas, da sehe ich nicht wirklich Digitalisierung. Oder wenn du Obst aus einem Karton von einer Palette in 2 Meter Höhe runternehmen musst und das eben umschütten in Transportbehälter, um das in eine Produktion zu bringen oder diese Ware dann auch zu kommissionieren auf eine Palette. Da ist Digitalisierung aus meiner Sicht am Ende.
Nee, klar, also aber hätte ja sein können.
Auf dem Level wie Amazon, ja, wo dann vielleicht irgendwelche Roboter oder hochtechnische Lösungen einsetzbar sind.
Ja, aber Stichwort Amazon, also mir ging es jetzt gar nicht um den eigentlichen Produktionsprozess, den weiter zu digitalisieren, weil wie du sagst, ihr habt ein analoges, frisches Produkt, was auch quasi händisch wahrscheinlich auch mit bearbeitet wird, aber zum Beispiel Vertriebswege. Also Stichwort Amazon, könnt ihr frisches Obst verschicken, indem ihr da irgendwie einen Kühlakku drum packt, 5 Euro mehr nehmt und das vielleicht mit Blattgold verziert und an irgendwelche Ritz in geilen Hotels in Süddeutschland oder sowas. Ja. Nochmal das Produkt anders gedacht und anders beworben sozusagen.
Also im B2B-Geschäft sehe ich das als schwierig an. Was wir machen, ist ein Commodity. Ja. Also wir verkaufen Arbeitsteilung. Jeder Küchenchef oder jeder Koch oder jeder Gastronom kann das, was wir tun, selber machen. Also sich kauft sich eine Ananas, nimmt ein Schneidebrett, ein Messer und schneidet das in Stücke und serviert das. Also das kann jeder selber. Also liegt unsere Berechtigung ja in den Dingen, dass wir das entweder besser können oder günstiger oder frischer oder schneller, was auch immer. Da sehe ich wenig Möglichkeiten, der auch im Vertriebsweg, das ist, Kunden anders zu erreichen, also über eine Plattform sicher, das ist Einkaufsplattform oder ähnliches. Das passiert schon seit geraumer Zeit. Endverbraucher wäre so ein Markt, wo man sagt, okay, man geht Amazon Fresh oder ähnliche Wege, ist aber nach wie vor mit einem Produkt unserer Art nicht ganz einfach. Also gerade dieser Aufwand des Kühlens, also die Umverpackung der Kühlacker dazu, das ist ein extremer Kostentreiber. Und da muss man einfach die Frage stellen, wie viel ist der Verbraucher bereit zu zahlen, wenn er eben diese Ananas selber schneiden kann oder vielleicht auch vor Ort noch geschnitten bekommt. Also der Logistikweg ist da nicht ganz einfach.
Wie macht ihr das jetzt? Also ich gehe mal davon aus, dass deine Produktion auch komplett in Hamburg ist, oder?
Genau.
Das heißt, wie kriegt ihr das denn zum Beispiel frisch ins Allgäu?
Wir arbeiten mit Großhändlern. Das heißt, wir beliefern im Nachtsprung. Der bestellt heute oder am Montag, sag ich mal, um 9 Uhr, um 10 Uhr bestellt er die Produkte. Und dann werden die im Laufe des Mittags frisch verladen und gehen im Nachtsprung runter ins Allgäu oder in die Region, wo wir eben liefern oder wo der sitzt. Und dann wird das über den wieder ausgeliefert. Das geht im Frischdienst, also zwischen 2 und 7 Grad. Das ist eben relativ kostenintensiv, rechnet sich aber, wenn du entsprechende Mengen bewegst. Also wenn du jetzt irgendeine Palette mit, weiß ich nicht, 400, 500 Kilo Obstsalat verschickst oder geschnittenen Früchten, dann fängt das an, sich zu rechnen. Wenn du das auf ein kleines Paket runterbrichst mit, was braucht ein Endverbraucher, weiß ich nicht, 1 Kilo, 2, ist dann ja schon nicht ganz wenig, dann wird es halt schwierig. Ne? Weil auch dieser Verpackungsaufwand drumherum, der ist nicht ganz so ohne.
Hast du Kunden in deinem Kundenstamm, die schon aufgegeben haben, die Insolvenz angemeldet haben oder einfach den Laden geschlossen haben, bevor sie Insolvenz anmelden müssen?
Nicht direkt. Also wir selber sind zum Glück auch noch nicht betroffen von Zahlungsausfällen. Aber ich bin ja mit der Branche sehr lange, weil ich selber ja auch eine gastronomische oder Hotellaufbahn habe, verbunden. Mhm. Und ich bekomme das mit in Gesprächen, dass also im Moment auch in den Fachmedien, also das, da geht wirklich gerade der Punk ab. Mhm. Dass selbst große Hotelgesellschaften eben ins Trudeln kommen. Und ich gehe fest davon aus, dass in den nächsten Wochen und Monaten da einige Übernahmen stattfinden. Es werden auch schon diverse Einheiten geschlossen, also man sieht es.
Also klar, Übernahmen wären ja fast noch glimpflich, ne? Aber wenn es dann zu kompletten Ausfällen gibt, ja tatsächlich hört man das jetzt in letzter Zeit immer häufiger, dass per se jetzt auch, ich sag mal, Q3, Q4 da auch mit Insolvenzen branchenübergreifend dann auch gerechnet wird, ne?
Ja, klar. Das ist eben die Zulieferer oder die Lieferanten dieser Hotels oder dieser gastronomischen Einheiten, die sind natürlich dadurch auch extrem betroffen, ne? Mhm. Ganz klar.
Ja gut, das sind
das
ja
zieht sich eben weiter Ketten, durch, ne? unsere Lieferanten, unsere Mitarbeiter und so weiter. Ne? Also das ist genau das, wovor wir alle Angst haben, ne? Dass im Grunde dieser Domino-Effekt das Gesamte ins Trudeln bringt. Wenn die Banken nachher Zahlungsausfälle oder Kreditausfälle haben, dass das eben auch wieder Probleme mit sich bringt, also in größerem Stil.
Könntest du umrüsten? Dass du sagst, wir müssen uns jetzt einfach...
Drogen, Waffen, Alkohol?
Keine Ahnung. Also irgendwas, was halt lukrativ ist und deine Firma rettet, ja. Fresh Factory kann man auch ja neu definieren.
Also sehe ich nicht. Das geht ja auch immer um Zeitrahmen. Wir werden das schaffen. Mhm. Ja. Es ist nur, es wirft komplett Planungen über den Haufen, die wir hatten. Gut, dafür sind wir eben Unternehmer. Das ist ja eben genau das, was dann am Ende auch die Spreu vom Weizen trennt. Mhm. Diese Situation ist halt null kalkulierbar. Wir wissen eben nicht, was ist in 4 Wochen, was ist in 3 Monaten. Mhm. Das hat man vorher eben ja nicht gehabt. Man hat ja schon eine gewisse, ich sag mal, Fahrwasser. Und da hast du dann deine Steuerung vorgenommen und gesagt, okay, wir gehen ein bisschen weiter in die Richtung oder ein bisschen mehr in diese Richtung. Diesen Markt oder dieser Kunde ist für uns interessant oder da gibt es eine Entwicklung, der wir nachgehen oder die wir vielleicht, der wir nicht folgen. Und das ist ja jetzt komplett weg. Also wir haben jetzt die Situation, dass wir im Grunde fast tageweise entscheiden, wer arbeitet morgen, in welchem Umfang arbeiten wir morgen, was kaufen wir ein, was verarbeiten wir. Da ist eine vernünftige Planung fast nicht möglich noch. Mhm. Das ist sehr viel auf, ich will nicht sagen Zufall, aber auf Zuruf und also Tagesentscheidungen und nicht mehr vielleicht für Monate oder Wochen oder Monate im Voraus, ne? Sondern das wirklich täglich.
Du hast gesagt, dass du per se sehr happy bist, dein Unternehmen in Deutschland zu haben, eben weil es so Unternehmenshilfen gibt. Es gab ja jetzt auch nochmal eine zweite Runde von Corona-Hilfen für Unternehmen aufgelegt. Bist du per se zufrieden mit der Hilfe seitens der Politik bundesweit wie auch regional, also Hamburgseits? Oder sagst du, ist schon cool, aber... Für uns wäre wichtig noch ...
Also ja, nein. Wir haben bei der Gastrovision haben die Soforthilfe in Anspruch genommen. Mhm. Und das war unfassbar. Ja. Wir waren relativ früh dabei, weil es hat sich abgezeichnet, dass wir das in Anspruch nehmen müssen. Das war sehr früh schon, weil wir gesagt haben, okay, die Veranstaltung findet nicht statt. Wir mussten Ausstellerbeiträge zurückzahlen und haben im Grunde dann ja keine Einnahmen gehabt für das unterjährige Geschäft. Mhm. Und wir haben den Antrag am Freitag der ersten Woche gestellt, vormittags um 11 abgeschickt. Mhm. Und original am Dienstag darauf haben wir das Geld auf dem Konto gehabt. Mhm. Also ich konnte das nicht glauben. Ja. Und der Bescheid, der postalische Bescheid kam also eine fast Woche drei später. Wochen später. Drei Wochen später. Der war ausgestellt an einem Samstag. Also die haben an dem Samstag auch gearbeitet. Und die haben mit Sicherheit dort in der Behörde in den Behörden Wochenenden durchgezogen und auch über die Maßen. Und das fand ich also echt unglaublich. Also wir haben jetzt bei der Fresh Factory-Situation, das ja, ist noch nicht abgeschlossen, aber es gestaltet sich etwas schwieriger durch die Unternehmenskonstellation, inwieweit wir dann wirklich auf Hilfen zurückgreifen können oder uns da wirklich auch vielleicht Zuschüsse gezahlt werden. Kann man im Moment noch nicht abschließend sagen.
Aber ihr seid dran quasi auch in der zweiten Runde.
Ja, also wir versuchen da natürlich schon Unterstützung zu bekommen, weil letztendlich brauchen tun wir sie. Ne?
Na ja, klar.
Meine Hoffnung ist beschränkt. Also es ist immer, wenn du vernünftig gewirtschaftet hast, wirst du teilweise, ich will nicht sagen bestraft, aber ja, wieso, sie brauchen doch kein Geld, ihnen geht's doch gut. Ja.
Sie haben doch Ersparnisse,
so, verkloppen so ungefähr. Sie wieder. Aber ich will dem nicht vorgreifen. Also es ist im Moment ja alles noch in Bewegung und ich finde insgesamt, also ist das schon ein großes Tennis. Also da, was da, klar, es gibt immer Dinge, die man besser machen kann, aber gucken wir mal nach rechts oder links, also da geht es anderen Ländern extrem schlechter machen.
Persönlich sehr getroffen, die Situation? Oder kannst du da, weil du eben gut wirtschaftest und vielleicht deine Schäfchen im Trocken hast, soweit für deinen persönlichen Bereich, kannst du da professionell mit umgehen oder gab es schon Momente, wo du gesagt hast, ich pack das nicht?
Nein, also also ich glaube nicht, dass es viele Menschen gibt, die davon nicht in irgendeiner Weise beeinflusst oder tangiert worden sind oder werden auch noch. Ne? Und ich sag mal, ich persönlich hatte die ersten Wochen extrem schlechte Laune. Also ich war den ganzen, also über Wochen auch sehr, ja, ich wusste eigentlich selber gar nicht, warum ich so unzufrieden bin, beziehungsweise so gereizt oder schlecht gelaunt. War ganz interessant, so mal das, auch viel im Radio wurde ja darüber berichtet, wie Psychologen das bewerten und ähnliches. Das habe ich dann ein Stück weit auch wiedergefunden. Ne? Und ich kann mir auch kaum vorstellen, dass irgendjemand da, der irgendwo in Verantwortung steht für Arbeitsplätze, für Unternehmen, da nicht ähnliche Situationen erlebt. Und es gibt ja Bereiche, die extrem boomen, also da macht das eben anders sein, aber der davon betroffen ist, weil uns ja letztendlich die in Verantwortung sind ja letztendlich gewohnt, Dinge zu gestalten und nach vorne zu bringen und weiterzuentwickeln. Und dafür ist uns ja alles aus der Hand genommen worden. Also komplett fremdbestimmt, nicht mehr Herr der Entscheidung, nicht mehr Herr des Drumherums. Einflüssen unterliegend, die man in keinster Weise vorher kannte, auf die man sich einstellen konnte, sondern du bist ja in der Hochphase jeden Tag mit einer anderen Situation konfrontiert worden. Also beginnend mit, wie stelle ich überhaupt, was ist Kurzarbeitergeld? Wie stelle ich einen Antrag? Was muss ich beachten? Ist ja auch alles rechtlich sehr
wahrscheinlich Neuland für dich, ne? Wenn du in 23 Jahren die Situation noch nie hattest.
Also ich habe mich ja bewusst entschieden, Obstsalat herzustellen, sonst hätte ich Jura studiert. Ja? Also suche ich dann jemanden, der das gemacht hat und auch der muss dann erstmal gucken, weil das eben nicht zu deren Tagesgeschäft gehört. Ne? Und also von Wirtschaftsprüfer über Steuerberater bis anwaltliche Beratung haben die alle sehr gut zu tun zurzeit, weil eben da auch erstmal ein gewisses Know-how wieder aufgebaut werden muss. Und also wir haben Dinge gemacht, mit denen wir noch nie zu tun hatten. Und ich sage immer, ich stelle immer die Frage, verkauft das Obstsalat, wenn wir irgendwas machen? Verkauft das Obstsalat? Also eine Gastrovision, die verkauft Obstsalat. Ja? Da kommen Leute hin, die sagen, hey, tolle Veranstaltung und ach so, der Obstsalat, ja, das könnte interessant sein, kommen Sie doch mal vorbei. Und das ist gerade alles nicht der Fall. Ja? Das kostet alles nur Geld, das hält uns ab, das demotiviert unsere Mitarbeiter, das bremst uns aus. Und wir beschäftigen uns seit einigen Monaten mit Dingen, die eigentlich mit unserem Tagesgeschäft nichts zu tun haben.
Aber jetzt dadurch ist ja quasi die Lernkurve wahrscheinlich steil nach oben gegangen. ja, muss man ja wahrscheinlich so sagen. Ne? Du hast wahrscheinlich.
Ja, die Frage ist, ob ich darauf hätte gerne auch verzichten können. Ja,
ja, aber ist es, die Frage ist eher andersrum. Bereitet dich das auch vielleicht vor auf eine mögliche zweite Welle? Könntest du jetzt besser reagieren als vor 3, 4, 5 Monaten? Weil du das jetzt einmal schon durchexerziert hast, würdest du sagen, okay, beim nächsten Mal mache ich das und das oder sagst du, wir sind eh noch mittendrin und ich weiß gar nicht, wie es ist, da wieder rauszukommen?
Ja, also wir haben uns natürlich jetzt, ich will jetzt nicht sagen, mit der Situation arrangiert, weil es ja nach wie vor immer wieder Herausforderungen gibt, denen wir so noch nicht ausgesetzt waren, aber es ist das, was ich eingangs sagte, ne? Diese Unsicherheit ist der größte Feind der Wirtschaft, du zögerst Entscheidungen heraus, du wartest ab, du investierst halt nicht, beziehungsweise nur Dinge, die unumgänglich sind. Wir stehen zwar in der Welt rein statistisch gut da, was diese ganze Covid-19-Thematik angeht. Also die Fälle und auch zum Glück ja auch die Sterberate sehr niedrig. Aber jetzt merkt man es ja, die Leute kommen zurück aus dem Urlaub. Ich weiß nicht, ob man nun unbedingt zwingend dieses Jahr noch in die Türkei fliegen muss oder in nach Italien oder in irgendeinen Hotspot, ob das unbedingt sein muss. Also ich persönlich habe alles, was Urlaub war, abgesagt und werde auch dieses Jahr nichts mehr machen und achte schon relativ oder sehr stark drauf, was ich da tue. Mhm. Letztendlich tragen wir die Verantwortung ja auch für die Gesundheit anderer Menschen. Also ich kann es im Moment überhaupt nicht einschätzen, wo das hingeht. Das ist so schwierig, weil, wie gesagt, können wir nächstes Jahr eine Veranstaltung durchführen in dem Maße oder in dem Umfang, wie wir es gemacht haben die letzten Jahre? Ich kann es nicht sagen. Das ist
und sowas wie ein Plan B zu sagen, wie es ja durchaus andere große Veranstaltungen, / Messen auch gemacht haben, einen Teil ins Netz zu verlegen?
Tja.
Das ist und eine Messe wirklich digital umsetzen? Also
ich nach wie vor bin ich der Meinung, dass das persönliche Gespräch unersetzlich ist. Mhm. Natürlich ist das bedingt sinnvoll, sich in einen Flieger zu setzen, nach München zu fliegen, 2 Stunden Meeting zu machen und zurück. Mhm. Wenn da aber ein Millionenauftrag dran hängt und den kriegst du über eine Videokonferenz eben emotional nicht so rüber, diesen Termin. Ja. Das ist einfach schwierig. Mhm. Ich hatte selber so Erlebnisse jetzt in dieser Zeit, wo ich gesagt habe, wäre das analog passiert, wäre das nicht, wäre das anders gewesen, also wäre da mehr bei rausgekommen. Und bestimmte Dinge kann man super machen. Ich meine, wir machen das ja nun gerade auch vor. Wir sitzen irgendwie ja auch ein paar Kilometer auseinander, könnten aber auch ein paar tausend Kilometer auseinander sitzen.
Definitiv.
Können uns trotzdem unterhalten und so ein Interview führen.
Habe ich schon in gleicher Qualität mit China und Kanada gemacht, ja.
Also es ist unfassbar. Ich bin sehr begeistert, was da eben geht. Mhm. Das mit Sicherheit, aber bestimmte andere Dinge, da wird das, glaube ich, umso wichtiger, weil es durch die digitalen Medien eben ein Stück weit auch skalierbar ist oder vielleicht auch austauschbar, ich weiß es nicht. Es ist die persönliche Emotion, also ich möchte schon gerne wissen, mit wem mache ich Geschäfte. Also wir sind ja nicht nur Verkäufer, sind ja auch Einkäufer. Und wenn ich mich längerfristig an Lieferanten binden will, ich sag mal, Beispiel eine Software oder ich will eine teure Maschine kaufen, ja, kann ich natürlich viele Informationen im Netz abfragen, aber am Ende möchte ich schon eine Einschätzung bekommen, wer verkauft mir das, wie tickt der, was ist die Chemie in dieser Firma, was ist die DNA des Unternehmens, also passt das zu uns oder eben nicht. Mhm. Also das, glaube ich, ist schon wichtig und so gerade in unserem Geschäft, was ja ein People-Business, also Hotellerie ist ein absolutes People-Business, da halte ich das schon auch in der Zukunft für extrem wichtig. Ne?
Auf jeden Fall. Das war ein schönes Schlusswort. Klaus, es hat mich sehr gefreut, dich kennenzulernen. Herzlichen Dank, dass du mitgemacht hast.
Sehr gerne.
Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Erfolg und dass es bergauf geht mit der Situation. Wünsche ich uns allen.
Wir sagen immer bei sowas dann, wir arbeiten daran.
Auf jeden Fall. Ich wünsche dir alles Gute.
Herzlichen Dank.
Corona-Zeit. Perspektiven einer neuen Realität.